Ich brauche in den Jugendämtern und in den Sozialämtern Menschen, die über eine gute Zuweiserqualität verfügen. Das heißt, die müssen wissen, welche Leute sie beauftragen, für welche Familien oder für welches Kind, für welchen Fall.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen außergewöhnlichen Folge von Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Das ist jetzt die letzte Folge der ersten Staffel. Ich bin Rihab Schabane und an meiner Seite sind heute sowohl Philipp Bryant als auch Jan Steffens. Auch das ist eine Premiere und genau, unsere Gästin, Expertin für heute ist Sandra Liginovic. Philipp, du bist Diplom-Heilpädagoge und lehrst an der Evangelischen Hochschule in Bochum und bist der Co-Moderator dieses Podcasts. Mhm. Jan, du bist der zweite Co-Moderator, lehrst aktuell als Gastwissenschaftler an der Uni Bremen. Ich muss das Gast so betonen, weil ich am Anfang gedacht habe, er ist Geisteswissenschaftler und dagegen hat sich Jan sehr gewehrt in der Pause.
Genau, und du bist Heilpädagogin und freiberufliche Bildungsreferentin und systemische Supervisorin, Ria.
Genau, ja. Das mache ich. Philipp, warum ist denn heute die Folge so außergewöhnlich?
Ja, also ich denke, dass wir schon sehr viel gehört haben und mitkriegen können, warum die Folge heute außergewöhnlich ist. Ich schaue in sehr, sehr viele Gesichter. Das ist absolut unüblich für das, was wir sonst hier tun. Und es gibt noch so ein paar mehr Gründe, warum die Folge heute außergewöhnlich ist. Nämlich, also wir machen das ja auch zum ersten Mal nicht nur zu dritt, sondern auch während wir uns in ein und demselben Raum aufhalten. Das heißt, das Format ist ja sonst davon auch kennzeichnet, dass wir an unterschiedlichsten Ecken in Deutschland uns aufhalten und die Technik uns verbindet. Und ich bin gespannt, wie wir heute in dieser besonderen Art und Weise auch, es wurde ja gerade schon angekündigt, mit den Fragen aus dem Plenum so ein Stückchen interagieren können. Also live, mit Publikum, wir sind zu dritt und in Präsenz. Das sind so die Kernpunkte.
Vielleicht funktioniert denn auch dieses Mikrofon hier? Vielleicht können Sie für die Zuhörenden, die diese Folge irgendwann hören werden, sich mal mit ganz viel Lärm bemerkbar machen. Mikro 1 bitte kurz an. Lärm machen.
Oh, wow. Hervorragend. Vielen Dank dafür. Und Rihab, kannst du noch etwas ergänzen, warum wir heute eine ganz besondere Folge haben?
Ja, also für mich persönlich ist diese Folge auch außergewöhnlich, weil ich Sandra Liginovic seit vielen Jahren kenne. Ich habe sie als Kommilitonin erleben dürfen im Masterstudiengang in Heilpädagogik, da haben wir zusammen studiert. Und jetzt ist sie meine heimliche Beraterin im selbstständigen Dasein, weil sie das schon ein paar Jährchen macht. Und und durch Sandra bin ich auch tatsächlich an die EAH und an den BHP auch gekommen. Also wir sind mehrfach miteinander verbunden und deswegen freue ich mich, dass du heute unsere Gesprächspartnerin bist zum Thema heilpädagogische Familienhilfe. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön.
So Sandra, ich stelle dich mal kurz vor. Du hast ja wirklich diese Treppe gemacht, also alles, was man irgendwie in der Heilpädagogik als Ausbildungsweg machen kann, hast du gemacht. Du hast erst die ErzieherInnen-Ausbildung gemacht, dann hast du die staatlich anerkannte Heilpädagogik-Ausbildung gemacht, dann den Bachelor-Heilpädagogik und dann den Master klinische Heilpädagogik. Und dann warst du in der stationären Jugendhilfe viel tätig, nicht stationär, Entschuldigung. Langjährige Berufserfahrung im Kinder- und Jugendhilfebereich. Und das war teilweise aber auch schon teilstationär, richtig?
Richtig, teilstationär in der heilpädagogischen Tagesgruppe und ambulant in den Hilfen zur Erziehung, Familienhilfe, ja, so grob.
Okay, da werden wir sicher im Laufe des Gesprächs dann auch ein bisschen was davon auch zu spüren bekommen. Genau, und zwar seit 2016, daran erinnere ich mich auch, hast du dich dann selbstständig gemacht mit einer freien heilpädagogischen Praxis im Mühltal bei Darmstadt und bist aber auch in der Aus-, Fort- und Weiterbildung tätig in der Heilpädagogik, vor allem auch mit dem Themenschwerpunkt heilpädagogische Familienhilfe, auch als Dozentin in Nürnberg an der Hochschule.
Genau, wir haben am Anfang jeder Folge eine Struktur, die gemein ist. Ich soll das eigentlich nicht mehr sagen, aber sie ist es so ein bisschen. Und zwar machen wir einen Elevator-Pitch. Das heißt, du hast 90 Sekunden Zeit, um eine Frage, die wir uns vorher überlegt haben, zu beantworten. Wir erhoffen uns da so eine knackige Antwort. Ich bin in der Folge 0 auch von Riab gefragt worden und hatte nur 90 Sekunden und bin ungefähr nach 89 Sekunden so langsam reingekommen und hatte das Gefühl, ich kann die Frage beantworten. Also man darf auch daran scheitern, oder zumindest ist mir das so passiert. Genau, und wir hatten uns für die Frage, für den Elevator-Pitch jetzt überlegt, Philipp, du nimmst die Zeit.
Ja, das ist richtig.
Kannst du beschreiben, was der Unterschied ist zwischen sozialpädagogischer Familienhilfe, also der elementare Unterschied zwischen sozialpädagogischer Familienhilfe und heilpädagogischer Familienhilfe?
Na, ich hoffe, ich kann das sagen. Die heilpädagogische Familienhilfe, so wie wir, da spreche ich jetzt von meinem alten Team und mir, haben das so konzipiert, dass wir immer in kleinen Teams für eine Familie zuständig sind. Also mehr als ein Tandem, durchaus auch mal 3, 4 oder 5 Leute für eine Familie. Oft, wenn die mehrere Kinder haben zum Beispiel, ja, und dann hast du unterschiedliche Entwicklungsstufen und dann brauchen wir vielleicht den Kollegen, der Skateboard fahren kann mit den Jugendlichen, aber wir brauchen vielleicht auch den Kollegen, der mit einem relativ jungen Kind arbeiten kann. Und wir brauchen die Kollegen, die die Zusammenarbeit mit den Eltern gestalten. Ja, und das ist schon mal erstmal ein relativ hoher Personalaufwand für die heilpädagogische Familienhilfe. Das andere ist, dass sie natürlich Anleihen macht an die Methodenvielfalt in der Heilpädagogik. Wir können wir arbeiten zum Teil teilstationär in der ambulanten Familienhilfe mit Heilpädagogik. Wir haben Räume, wir bieten Psychomotorik an, wir bieten Spieltherapie an, wir bieten Kochen gemeinsames mit den Kindern an und sind nicht ausschließlich in den Familien zu Hause, sondern da sind wir auch, das kennen wir auch, aber im Umkehrschluss kommen auch die Kinder und die Erwachsenen auch zu uns in die Einrichtung. Philipp hebt schon die Zeit gerade so hoch, aber ich glaube, das waren noch keine 90 Sekunden. Ja. Ich glaube, ein anderer wesentlicher Unterschied ist die... Darf ich es noch schnell sagen?
Der Timer ist gnadenlos. Nee.
Furchtbar.
Leider müssen wir dich genau wie alle anderen, die im Podcast diese Aufgabe gestellt bekommen haben.
Ich habe eine Frage an Sandra. Sandra, was wolltest du gerade sagen?
Ich habe gedacht, ich erzähle das einfach später. Ich komme da später nochmal drauf. Es geht um die Hilfedauer. Heilpädagogische Familienhilfe ist immer über einen längeren Zeitraum angelegt, weil wir Familien haben, denen nicht mal eben schnell aus einer Krise geholfen wird, sondern die unter Umständen irreversible Probleme, Beeinträchtigungen haben, sodass wir da einfach auf eine ganz lange Sicht mit einer langen Perspektive arbeiten.
Ich würde sagen, das waren 101 Sekunde vielleicht und das kann man, lassen wir so gelten.
Jetzt hast du von ganz unterschiedlichen Situationen gesprochen, in die die professionell Handelnden hineingeraten können. Kannst du noch mal, wenn das möglich ist, auf so etwas wie Kernkompetenzen zu sprechen kommen? Das habe ich so ein Stückchen rausgehört, dass da ganz unterschiedliche Handlungen von uns abgefragt werden können. Und gibt es da etwas, auf das du das in der Praxis im Kompetenzbereich zurückwerfen würdest?
Ich würde in der heilpädagogischen Familienhilfe auf jeden Fall mit multiprofessionellen Teams arbeiten. Und multiprofessionell heißt für mich, ja, schon einen Grundberuf in der Heilpädagogik zu haben und sich dann aber auch zu spezialisieren. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ich war eben, haben wir einen Workshop gemacht zur FASD, fetale Alkoholspektrumstörung. Wenn man jemanden im Team hat, der das Behinderungsbild kennt und auch weiß, wie man mit den Menschen umgeht, ist das jemand, den man da ganz flexibel einsetzen kann, wenn es Familien gibt, für die wir einen Auftrag bekommen, wo es um FASD geht, ja? Ebenso im Autismusspektrum, in anderen Behinderungsformen, aber eben auch methodische Vielfalt. Ja, ich bin jetzt jemand, ich mache gerne Spieltherapien und das ist etwas, wenn man sich jetzt vorstellt, da kommt eine Familie mit einer, man sagt da so, in einer Multiproblemlage, da ist so ganz viel und irgendjemand sagt, dieses Kind bräuchte jetzt mal eine Spieltherapie. Und dann sagt die Familie, da können wir aber nicht auch noch hingehen, weil wir haben sowieso schon so viel an der Backe. Ja, dann zu sagen, das kann über die Familienhilfe angeboten werden. Da ist das Vertrauensverhältnis da, wenn es gut läuft. Die kennen wir schon und denen vertrauen wir auch das Kind therapeutisch an. Ja, genauso zum Beispiel sprachheilpädagogisch. Wenn ich jemanden im Team habe, der auch sich mit Sprachheilpädagogik auskennt, mit Diagnostik, was auch immer, ja, dann kann ich da mich ganz breit aufstellen.
Mhm. Magst du vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und erzählen, wie kommt es, dass ein Bedarf überhaupt festgestellt wird für eine heilpädagogische Familienhilfe? Also wie ist da so der Weg, bis ihr als Team in eine Familie reingeht?
Ich muss vorweg schicken, die heilpädagogische Familienhilfe ist ja im Sozialgesetzbuch überhaupt nicht verankert. Das ist ja etwas, was sich Menschen ausgedacht haben, dass, wenn sie es googeln, haben sie, weiß ich nicht, wie viele tausend Internet-Einträge. Und es wird auch unterschiedlich definiert. Ich kann immer nur von meiner Definition sprechen. Und es kommt darauf an, in welchem, gestern haben wir gehört von der Versäulung der Sozialhilfen. Ja, also wir haben auf der einen Seite SGB 8 mit der Jugendhilfe, wir haben SGB 9 mit der Eingliederungshilfe und die heilpädagogische Familienhilfe ist aus meiner Sicht, in meiner Definition, dazwischen. Wir haben Menschen mit wesentlichen Behinderungen, aber wir haben auch Menschen, die dem Personenkreis der Erziehungshilfen zuzuordnen sind. Und da muss ich schauen, wer ist mein Kostenträger? Und die Kostenträger beauftragen dann natürlich jemanden, der dort die Hilfen für die Familien durchführt oder mit den Familien durchführt. Und in der Jugendhilfe, da komme ich ja her, hast du ja eingangs auch erzählt, war immer der Auftraggeber das Jugendamt und die sagten dann, naja, also da ist eine Familie, die haben eine Multiproblemlage beispielsweise, ist ein oder beide Elternteile psychisch erkrankt, die haben mehrere Kinder, es gibt Auffälligkeiten bei dem einen Kind in der Kita, bei dem anderen in der Schule und so weiter. Und da muss doch ja mal jemand kommen, der den Eltern Unterstützung gibt, dass sie ihre Elternaufgaben wieder übernehmen. Und letztendlich ist der Auftrag immer, den Verbleib des Kindes in der Familie zu sichern. Im SGB 9, in der Eingliederungshilfe, ist eigentlich der Auftrag, Barrieren abzubauen und zu schauen, dass Menschen teilhaben können. Und ich glaube, da kann man in der heilpädagogischen Familienhilfe sehr viel bewirken.
Du hast das jetzt gerade schon so ein bisschen skizziert, dass man so ein Bild davon hat, aber vielleicht kannst du ja mal das Spektrum von Fällen, ich sage jetzt mal Fälle, mit denen du arbeitest, skizzieren und noch weiter dieses Bild zeichnen, dass wir uns vorstellen können.
Ja, malen wir mal ein bisschen, dann wird das bunter. Das ist ja jetzt alles sehr auditiv, so ein bisschen in Bildern sprechen. Ja, ja, zum Beispiel... erzähle über einen alten Fall. Familie, beide Eltern im Spektrum der psychischen Erkrankung. Der Vater ist alkoholkrank, also liegt eine Suchterkrankung vor, zählt zu den psychischen Beeinträchtigungen und die Mutter hat eine bipolare Störung. Und vier Kinder im unterschiedlichen Alter. Und ja, da gab es also an allen Ecken und Enden Schwierigkeiten in der Kita, in der Schule und in der Berufsfindung der ältesten Tochter. Und oft haben die Kinder gefehlt in den Schulen. Es ist eigentlich immanent, wenn es um psychische Erkrankungen geht. dass es sowas gibt wie einen Rollentausch, Parentifizierung nennt sich das, dass Kinder plötzlich für ihre Eltern sorgen, wenn es denen schlecht geht. Dann kann ich nicht in die Schule gehen, wenn ich weiß, ich kann meine Mama heute mit dem kleinen Bruder nicht alleine zu Hause lassen, weil der geht es seelisch so schlecht, die bringt den Kleinen nicht in die Kita. Also übernehme ich eine Elternaufgabe als Jugendlicher oder Jugendliche und bleib zu Hause. Darüber fehlt mir Schulbesuch. Und das macht was mit meinem Bildungsweg. Also mir sind Kinder begegnet oder Jugendliche, die haben ein halbes Jahr in der Schule gefehlt. Ja, die Schule schreibt Briefe, die ruft auch mal an, aber das war es dann auch schon. Ja, je nachdem, wie engagiert da Lehrer sind. Es fällt auf, wenn Kinder fehlen, das ist dann meistens der Indikator. Da muss mal jemand gucken, wir melden das jetzt beim Jugendamt. Ja, das, in diesem Fall war es so, dass der Vater letztendlich auch verstorben ist. Was dann dazu führte, dass der eigentlich, so beeinträchtigt er in den letzten Stadium seiner Erkrankung war, trotzdem noch die Familie irgendwie geführt hat und Aufträge verteilt hat. Und damit brach das weg und die Struktur ging verloren. Der Kleine kam gar nicht mehr in die Kita, die Mädchen gingen nicht mehr in die Schule. Und ja, da war das dann unsere Aufgabe in der Familie, ja, dafür neue Impulse zu sorgen, die Kinder zu begleiten und deswegen auch dieses Mehr-Personen-Setting, dieses Mehr-Augen-Prinzip, dass auch jemand stellvertretend bei der Mutter bleiben konnte, damit die Kinder in Schule und Kita gehen konnten. Weil wenn ich da die Heilpädagogin, den Sozialpädagogen, wen auch immer als Pfand sitzen habe, dann gehen die auch. Ja, die konnten das am Anfang nicht so loslassen, kann nicht irgendjemand Fremden meine Aufgaben übertragen. Da geht es den Kindern wie uns auch, ja. Aber über Vertrauensbasis und ja, sehr viel Präsenz und sehr viel Aushalten auch. Also es gibt immer wieder Rückschläge, man hält viel aus in den Familienhilfen, ist es gelungen, die Kinder dann auch wirklich wieder anzubinden an das Leben, was Kinder in diesem Alter führen sollten, ja, und nicht schon erwachsen zu sein. Das wäre so ein Fallbeispiel. Ja, es gibt zahlreiche andere. Beispielsweise auch, wenn Familien sich trennen. Also ich bin jetzt auch wieder bei psychischen Erkrankungen der Eltern. Das war damals unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir sagten, wir machen Familienhilfen für Kinder psychisch kranker Eltern und wir holen die Kinder in den Mittelpunkt. Das ist nämlich so ein Ding, das ist auch so krankheitsimmanent, dass diese psychischen Erkrankungen sich immer so in den Vordergrund drängen und Helfersysteme oft darauf reagieren und sagen, jetzt müssen wir uns doch nochmal um Mutter oder Vater kümmern. Und da ganz klar zu sagen, Sie haben eine Diagnose oder haben die auch nicht, das gibt es auch, ja, aber für Sie gibt es Ärzte, für Sie gibt es Tagesförderstätten, für Sie gibt es vielleicht die Nachbarin, mit der Sie mal einen Kaffee trinken können, aber ich gucke nach Ihren Kindern. Und derjenige, der die Elternarbeit macht und sich da aufteilt, der sagt, genau das ist mein Ansatz. Ich sitze da zwar als Pfand und unterhalte mich mit Mutter oder Vater, damit Kinder in die Schule gehen können oder mit der Familienhilfe einen Ausflug machen können oder sowas. Aber ich bin auch dabei, denjenigen, die erkrankte Person, nochmal anders anzubinden. Ja, wenn eine Krankheitseinsicht besteht bei dem erkrankten Elternteil, ist das meistens überhaupt kein Problem. Aber wenn wir, das ist bei Schizophrenien zum Beispiel so, dann gehört das dazu, dass man ja seine eigene Krankheit nicht anerkennt. Das gehört zu der Diagnose letztendlich. Ja, und da heißt es viel aushalten für die Mitarbeitenden, um da auch zu gucken, wie können wir Wege ebnen, Wege bahnen, diese Menschen dann auch im großen Bereich der Sozialpsychiatrie anzubinden, damit die Kinder entlastet werden. Das war eine Hauptaufgabe.
Was wäre, wir haben ja jetzt auch viele Zuhörerinnen, die noch Heilpädagogik studieren und wenn die dich jetzt hören und sagen, Mensch, das würde ich tatsächlich auch wirklich gerne, ich würde gerne in dem Bereich arbeiten, das interessiert mich. Was müssen die für spezielle Kompetenzen mitbringen oder was müssen die können, damit die in dem Bereich arbeiten können? Ich habe jetzt bei dir schon so rausgehört, also es ging um psychische Erkrankungen beispielsweise. Auch da gibt es ja spezielle Kompetenzen, die man haben muss, nicht einfach nur Wissen darüber, sondern auch Umgang damit, auch so Thema Depathologisierung etc. Was würdest du sagen, sind so wichtige Punkte?
Ich kann nur einen Punkt nennen und der ist die Bereitschaft, mit dieser Klientel zu arbeiten. Das ist die Bereitschaft. Und ich habe das auch nicht alles gewusst. Wir haben es einfach gemacht. Und das ist Learning by Doing. Und klar besuchen wir dann irgendwann Fortbildungen zu dem Thema, weil es uns gerade interessiert. Wenn ich was über Schizophrenien wissen will, weil die Klientin das gerade hat oder der Klient, dann kann ich gucken, wie ich mich da weiterbilde. Das heißt nicht, dass ich das qua meiner Ausbildung alles schon wissen und haben muss. Es geht um die Bereitschaft, mich als Person da zur Verfügung zu stellen, auch Grenzen zu setzen. Das ist immer sowas, was ich, wir haben ja auch diese Fachausbildung Heilpädagogische Familienhilfe hier an der EAH. Und ich muss mich zur Verfügung stellen, aber ich muss gleichzeitig Grenzen setzen. Ich brauche ein gutes Konzept, was mich auch schützt. Ich brauche viel Supervision, um das alles auch mit meinen Kollegen und mit mir wieder gerade zu rücken. Aber wenn das alles läuft, dann ist es ein hochspannendes Arbeitsfeld. Und da kann man auch, wenn man ein Team hat, wir haben ein sehr gemischtes Team, also wirklich von ganz jungen Menschen bis schon sehr Berufserfahrenen, dann entsteht durch diese Mischung einfach, man nimmt die jungen Kollegen an die Hand und die wachsen da rein. Ich finde, das ist ein super Lernfeld, gerade in den Hilfen zur Erziehung. Mhm. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelernt wie da.
Okay, ich hätte eine Frage und würde dich gerne bitten, Sandra, kannst du, weil du ja jetzt viel auch von psychischen Erkrankungen gesprochen hast, kannst du noch mal vielleicht einen anderen Einblick geben in Rahmenbedingungen, soziale, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die vielleicht auch dazu führen können, dass du Familien, Kinder, Jugendliche und deren Eltern kennenlernst? Gibt es da auch was, auf das man schauen kann, wo du vielleicht sowas wie ein Muster erkennst?
Wir haben oft Menschen, die in der Jugendhilfe schon sehr erfahren sind. Mhm. Die bekamen wir auch. Und es gehört eigentlich dazu, dass man eine gründliche Anamnese macht und auch mal schaut, was haben die Menschen, ja? Was haben die schon erfahren. Da fällt mir jetzt ein Jugendlicher ein, der sagt, ich war in zwei Pflegefamilien und in einem Heim, jetzt lebe ich wieder in meiner Herkunftsfamilie und so Typen wie dich, die kenne ich doch. Ja, ich bin Sozialarbeiter erfahren, ich weiß, was ihr hier macht und was ihr alles wissen wollt und da auch anzudocken, zu sagen, ja, da hast du viel erlebt, ich muss das wertschätzen, deine Biografie, aber es sind ja auch so viele Hilfen gescheitert und mir anzugucken, warum sind die Hilfen gescheitert und da haben wir dann oft rausgefunden oder da gibt es auch zum Beispiel lesenswert, ist auch schon älter die Jugendhilfe-Effektstudie, die schon mal sagt, was brauchen wir für Standards auch oder was müssen wir uns anschauen, wenn das Hilfen auch erfolgreich werden. Und ich muss sagen, wir haben in der heilpädagogischen Familienhilfe eine relativ hohe Erfolgsquote dadurch gehabt, dass wir nicht dahergegangen sind mit einem Konzept und haben gesagt, so arbeiten wir und liebe Klienten, ihr müsst da reinpassen, sondern wir haben unsere Konzepte individuell an die Familien angepasst. Und jetzt eine Familie mit relativ viel Jugendhilfeerfahrung, die kennen natürlich viele Hilfen und die haben dann ihre, ja, so ihr Muster im Kopf.
Ja, die sind richtige Profis.
Ja.
Ich kenne das ja auch. Ich habe ja auch einen Jugendhilfe-Hintergrund und ich kann das sehr gut nachempfinden, was du gerade berichtest. Und habe ich dich richtig verstanden, dass du im Grunde genommen ja sehr deutlich sagst, dass die heilpädagogische Machart der Familienhilfe auch dann zum Beispiel zum Tragen kommt, wenn andere Formen der Familienhilfe schon auch teilweise in den Familien x-mal angewandt oder versucht wurden und es nochmal einen erneuten Zugang geben soll?
Ja, auch das kann möglich sein, aber ich muss mir genau anschauen, was ist gescheitert, warum ist es gescheitert? Mhm. Dann brauche ich die Familien dazu, die müssen mir sagen, was nicht gepasst hat und was sie nicht wollen. Und dann bin ich unter Umständen auch die Falsche. Ja, das kann sein. Und dann kann es sein, dass ich dem Kostenträger sagen muss, ihr braucht hier eine andere Maßnahme. Ja, das geht nicht nur darum, natürlich müssen wir den Erhalt, dass die Kinder in den Familien bleiben können. Das ist immer das oberste Ziel. Aber es gibt auch Familienkonstellationen, da ist es nicht machbar. Und dann sind wir mit einer ambulanten Maßnahme einfach zu dünn. Ja, das ist es nicht. Und wenn es dann darum geht, Kosten zu sparen, dann muss ich auch sagen, diesen Fall kann ich nicht annehmen, ja, weil da würde ich was versprechen, was ich nicht halten kann. Also das muss ich mir anschauen. Aber es gibt auch Familien, die sagen, naja, wir hatten zum Beispiel eine hohe Fluktuation bei unseren Familienhelfern. Da kam alle halbe Jahr jemand Neues. So, wir konnten gar nicht andocken. Ja? Oder die hatten so ein Konzept und das wurde so auf Biegen und Brechen durchgesetzt. Ja? Und wir möchten eigentlich keine Leute in unserer Wohnung empfangen. Da hieß es vom Jugendamt doch, da soll einmal in der Woche jemand nach dem Rechten gucken. Ja? Und dabei zu sagen, sie kommen erstmal zu uns, wir treffen uns bei uns. Und das hat oft schon geholfen zu sagen, okay, das ist eine andere Form. Da gehe ich hin. Die wollen jetzt erstmal nicht gucken, ob es bei mir ordentlich ist. So, das ist es ja. Die wollen gucken, ist sauber, ist aufgeräumt oder ist ein Kind gefährdet. Wegen weiß ich nicht. Ne?
Also eine besondere Form der Wertschätzung des Gegenübers, mit dem wir leben und arbeiten.
Ja, muss sie wertschätzen. Ich kann nicht sagen, ich weiß es besser. Ich stecke in niemandes Schuhen, außer in meinen. Und kann nicht in die Köpfe der Leute rein. Und es gibt auch Menschen, die sind im Zwangskontext. Da ist familiengerichtlich angeordnet worden, jetzt kommt die Frau Leginovic mit ihren Kollegen und die haben sie gefälligst reinzulassen. Und dann sage ich, ich habe sie mir auch nicht ausgesucht. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir jetzt die Zeit gestalten. Richter hat gesagt, wir sollen uns treffen, machen wir das. Wie kriegen wir das am besten hin? Ja, sie wollen nicht, dass ich zu Ihnen nach Hause komme? Dann kommen Sie doch mal zu uns oder wir treffen uns im Café. Also das auch offen zu lassen und nicht zu sagen, nein, ich bin eine ambulante Hilfe und ich sitze immer bei Ihnen auf dem Sofa. Das wollen die nicht.
Also auch so eine Offenheit zum Setting und wie es am besten geht. Mhm. Ich habe gerade kurz hochgeschaut, weil wir im Vorgespräch überlegt hatten, wie wir diese drei, ich nenne es jetzt mal Werte, Solidarität, Vielfalt und Wertschätzung, auch im Rahmen von unserem Gespräch irgendwie platziert bekommen. Und jetzt fiel schon mal die Wertschätzung, check. Mhm. du hast die Kostenträger erwähnt oder den Kostenträger, das ist ja das Jugendamt oder ist das, oder nicht unbedingt?
Es kann auch die Eingliederungshilfe sein, wobei Familienhilfen da jetzt erstmal nicht vorkommen. Ja, es gibt die Elternassistenz für Eltern mit Beeinträchtigungen, das ist ein klassisches Teilhabeangebot, ja. Beispiel blinde Eltern oder so, die in der Versorgung der Kinder dann noch Unterstützung brauchen oder Menschen mit einer Körperbehinderung. Ja, die Jugendhilfe und die Eingliederungshilfe haben da unterschiedliche Zugangsweisen einfach. Ne?
Und wie erlebst du die Offenheit der Bewilligung der heilpädagogischen Familienhilfe? Das ist so A, und weil ich eine Vermutung habe, gleich mal B. Was glaubst du, bräuchte es, dass es da mehr Offenheit gibt?
Wir haben ein Nord-Süd-Gefälle. Da haben wir es auch gestern, saß hier schon mal eine Gruppe von Menschen, die sich über Barrierefreiheit und wie wohnt man eigentlich in der eigenen Wohnung, wenn man eine Behinderung hat. Wir haben mal, jetzt sage ich es, weil das auch gefallen ist, gestern den Landkreis Nordfriesland geschult in heilpädagogischer Familienhilfe mit der EAH und ein Sozialraumverbund. Und die haben das relativ gut für sich genutzt, indem sie gesagt haben, wir verbinden einfach über eine heilpädagogische Familienhilfe die Schnittstelle Frühförderung, weil wenn die Kinder eingeschult werden mit dem 6. Lebensjahr ungefähr, dann stoppt die Frühförderung, egal an welcher Stelle der Förderung wir stehen. Und eigentlich wissen wir, die Familien, so Frühförderung macht auch so ein bisschen Familienhilfe, finde ich manchmal, weil die sind auch in den Familien, haben aber auch ihre Frühförderstelle, schleppen jede Menge Material mit sich rum, ja, und sowas. Und jetzt geht das Kind in die Schule und dann ist das wie abgeschnitten und dann geht es von vorne los. Und bis die wieder in die Jugendhilfe kommen, bis da was angedockt ist, geht Zeit ins Land. Wir können ja einfach sagen, dass die Kollegin oder der Kollege, der in der Frühförderung war, das jetzt nahtlos überlaufen lässt in eine heilpädagogische Familienhilfe mit dem Kind weiterarbeitet. Das war denen ihr Modell. Und das ging durch. Ja? Jetzt machen ja diese Fortbildung schon sehr lange und es sind Leute aus sämtlichen Bundesländern, die das besuchen. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich, wer inzwischen einen Leistungsabschluss hat, wirklich für heilpädagogische Familienhilfe. Diese Fälle gibt es und gerade jetzt, wo es um inklusive Jugendhilfe geht, höre ich immer öfter, dass ehemalige Absolventin, ich habe auch hier noch eine getroffen, die mir sagte, seit 1. Mai bin ich im Geschäft. Ich habe den Leistungsabschluss, ja, mit meinem Kostenträger für heilpädagogische Familienhilfe. Und selbst in dem Einzugsgebiet, in dem ich selber meine Praxis habe, hat neulich eine Jugendhilfeeinrichtung, also die sind kurz vorm Abschluss für eine heilpädagogische Familienhilfe. Und das freut mich. Und dann gibt es andere Landkreise oder Städte, die sind noch nicht so weit. Die können sich darunter nichts vorstellen. Da muss man sehr viel Klinken putzen, Überzeugungsarbeit machen. Und ich sage immer, man braucht einen schwierigen Fall, der an einen herangetreten wird, wo man beweisen kann, was man bewirken kann, wenn man das Pferd mal andersrum aufzäumt. Also nicht von hinten, sondern mal mit den Menschen. Und auch das zu beachten, ja, was ich brauche. Ich finde auch, das ist ja deine Frage B, was brauche es? Ich brauche in den Jugendämtern und in den Sozialämtern Menschen, die über eine gute Zuweiserqualität verfügen. Das heißt, die müssen wissen, welche Leute sie beauftragen, für welche Familien oder für welches Kind, für welchen Fall. Und nicht sagen, das Einfachste ist, ich gebe die alle zu, weiß ich nicht, Schnippschnapp e.V., ja, und da sind die dann alle und das passt für den einen oder anderen nicht. Und das würde ich mir wünschen. Hat übrigens auch die Jugendhilfe-Effektstudie damals hervorgebracht, dass an der Zuweiserqualität der Jugendämter noch gearbeitet werden müsste.
Ja, vielleicht nochmal das Tagungsthema aufgreifend. Gemeinsame Räume eröffnen, Heilpädagogik im Auftrag für Solidarität, Wertschätzung und Vielfalt. Wie verordnest du da eure Arbeit? Wie setzt ihr das um? Also gerade eben hattest du kurz gesagt, auch ich muss deine Biografie wertschätzen, also Solidarität vielleicht auch so als Stichwort. Das sind ja Haltungsfragen, die da auch beschrieben werden. Wie ist das wichtig für eure Arbeit? Wie setzt ihr das um? Wie kann man sich das konkret vorstellen? Gibt es da vielleicht auch ein Beispiel für?
Räume eröffnen. Ich hänge dann auch so an Räumen. Ich bin so ein Raumfan. Ja? Ich finde, wenn ich einen guten vorbereiteten Raum habe, dann kann ich da mit jedem hingehen. Und die Menschen finden da was, was wir tun können, was sie irgendwie inspiriert oder was möglicherweise ein Äquivalent zu dem darstellt, was sie zu Hause haben. Und ich habe ein Beispiel. Eine Familie, die für sich gesagt hat, wir sind den ganzen Tag so zerstreut und in unserem Alltag, wir haben Familienhilfe da gemacht und gesagt, was wünschen Sie sich? Was würden Sie gerne mal machen? Und die Kinder haben gesagt, wir würden gerne mal alle zusammen Abend essen. Das läuft bei uns nicht. Wir haben nicht mal einen gescheiten Esstisch. Der ist immer so bekramt mit allen möglichen Sachen. Und wir finden da auch nicht alle Platz. Und wir würden so gerne mal eine Lasagne machen. Okay, die Küche war aber jetzt auch nicht so ad hoc imstande, dass dort eine Lasagne hätte gemacht werden können. Und wir haben dann gesagt, dann machen wir das bei uns. So, die Eltern sagten auch, wir wissen, wie Lasagne geht, haben wir früher auch schon gemacht. Ja. Und wir waren bei uns und wir haben zusammen gekocht und wir haben diesen Raum eröffnet. Insofern, dass sie gesagt haben, okay, also wir müssen erstmal ein bisschen mehr Platz, wir brauchen eine Auflaufform, das muss jemand organisieren, wir müssen unseren Esstisch aufräumen, weil wir können ja gar nicht alle da sitzen und haben für sich beschlossen, das war jetzt so der Auftakt, das hat uns inspiriert und so ein bisschen beflügelt, da zu Hause dafür zu sorgen, dass wir das da genauso machen können. Ja. Und das ist ein total simples Beispiel und klingt echt ein bisschen banal, aber für Familien bedeutet das unter Umständen auch so ganz kleine Sachen eine ganz wichtige Stellschraube. Würden wir vielleicht auf Anhieb nicht so erkennen, wenn ich im Jugendamt erzählen würde, wenn sie sagen, was haben Sie denn mit Familie so und so gemacht? Ja, Lasagne gekocht. Ja, und? Ja, was soll das? Aber das kann sehr viel Bedeutung haben.
Ja, wie du sagst, es klingt im ersten Moment banal, aber doch irgendwie wesentlich für die Familie. Also da ist irgendwie ein wesentliches Bedürfnis, was dahinter steckt. Ich habe mich gerade gefragt, wo ist eigentlich, also vielleicht brauchst du diese Grenze nicht, aber so dieses Thema Behinderung ist ja so das, sage ich mal, Wesensthema der Heilpädagogik. Und unter Familienhilfe habe ich eher so ein Bild von einem sehr erzieherischen Auftrag auch. Also wie kann gute Erziehung oder wie können Kinder so Aufwachsbedingungen ermöglicht werden, dass sie gute Erziehung und Bildung auch genießen innerhalb ihrer Familien? Brauchst du diese Abgrenzung zwischen, sage ich mal, also diesen erzieherischen Auftrag und, sage ich mal, dem klassisch heilpädagogischen Auftrag, dass es zum Beispiel eine Behinderung in der Familie gibt? Oder braucht es das gar nicht in deiner Praxis?
Nee, das braucht es nicht. Das ist tatsächlich in der heilpädagogischen Familienhilfe, hat das keine Relevanz. Und ich bin auch nicht da, um Eltern zu erziehen oder um deren Kinder zu erziehen. Es gibt, was wir auch immer gemacht haben, war, wir haben kleine Gruppenangebote gemacht. Wir haben zum Teil familienübergreifend gearbeitet. Und das ist so ein Beispiel für Erziehung. Wir sagen, wir laden alle Kinder zum Grillen ein. Wer hat Lust? Und aus, weiß ich nicht, 20 Familien kommen die Kinder und Jugendlichen, alle im Hof, um die Feuerstelle, wir grillen. Und natürlich, das ist dann wie in jeder Kindergruppe, da gibt es Kabeleien, da gibt es, der eine ärgert den anderen, jemand schlägt sein jüngeres Geschwisterchen, da greifen wir dann natürlich ein. Da sind wir in der Pädagogik, in der Erziehung. Aber was da so zu Hause ist, das wird besprochen mit den Eltern, das wird besprochen mit den Kindern. Man kann Empfehlungen geben oder den Eltern auch da reinhelfen, sagen, was würde Ihnen jetzt helfen, mit dem Kind besser umgehen zu können. Ja, ich war bei den parentifizierten Kindern vorhin, die mischen sich auch in alles ein, das muss man dann auch sagen. Und das ist Eltern manchmal unangenehm. Und da auch zu sagen, wie können Sie Grenzen aufzeigen? Das ist nicht das Geschäft des Kindes hier gerade. Ja, und grenzen Sie sich da ab, sagen Sie Stopp und da Eltern dazu zu verhelfen, das aber selber zu tun. Das ist eigentlich auch das, was die sozialpädagogische Familienhilfe macht. Das ist deren Auftrag, dass Eltern wieder erziehungsfähig werden. Ja, ich erlebe aber oft durchaus erziehungsfähige Eltern, die noch andere Probleme haben, die sie davon abhalten, für ihre Kinder adäquat da zu sein. Und da müssen wir gucken. Und das sind dann letztendlich auch Teilhabebarrieren. Behinderung nochmal so das Stichwort, wir haben ja auch Familien, das ist sowas, das war so ein Aufreger damals. Heute wird das wahrscheinlich gar nicht mehr so hinterfragt werden, aber Familie mit mehreren Kindern, ein Kind hat Down-Syndrom. Wir erzählen unserem Kostenträger, wir machen hier eine Familienhilfe, die Kinder können kommen, wir rechnen das so und so über die Stunden ab und dann sagen die, ja, das Kind mit Down-Syndrom, das hat ja gar keinen Erziehungshilfebedarf, weil es ja eine Behinderung hat, eine wesentliche, der kann aber nicht mitkommen. Ja, aber der gehört doch zur Familie. Ja, aber das geht nicht. Und da habe ich dann auch erlebt, also haben wir gemacht, und dann will ich dieses Kind nachmittags von seiner Gruppe in der sogenannten Behindertenhilfe abholen, die rücken den aber nicht raus, weil der ist gebucht bis so und so viel Uhr, da kann man den nicht einfach abholen, wo ich dann auch gemerkt habe, boah, da muss echt ganz viel zusammenwachsen, ja, um solche Dinge möglich zu machen. Ja, also auch die sogenannte Behindertenhilfe muss sich gegenüber solchen Angeboten dann auch öffnen.
Jetzt haben wir gerade hier zwei Zettel eingereicht bekommen mit Fragen aus dem Plenum. Und ich würde gerne direkt die erste an dich, Sandra, weiterleiten, nämlich inwiefern fügt sich die heilpädagogische Familienhilfe in den Reformprozess des SGB VIII ein? Also kannst du da bei dem Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz etc. gibt es da Veränderungen für euch?
Das kann ich so nicht sagen, aber ich kann sagen, als wir Klinkenputzen gegangen sind und gesagt haben, wir haben hier eine heilpädagogische Familienhilfe und das ist für die und die Klientel und das wollen wir erreichen und so arbeiten wir, waren wir zu früh dran. Also zu Beginn der 2000er Jahre haben alle gesagt, sowas brauchen wir nicht. Und wir brauchen auch nicht die Menschen mit Behinderung im SGB VIII. Ja. Und jetzt ist das anders. Und ich glaube, dass diese Konzepte jetzt gerade, für mich ist eine Renaissance, für andere ist das was Neues. Jetzt ist der Zeitpunkt, das zu verhandeln und sich genau darauf zu beziehen, auf ein inklusives SGB VIII und zu sagen, ich in meiner heilpädagogischen Profession, ich habe da was anzubieten.
Eine Frage, die einen Aspekt nochmal aufnimmt, den du ganz zu Beginn erwähnt hast, ist, warum empfehlen Sie, Frau Leginovic, im Rahmen der heilpädagogischen Familienhilfe im Team in eine Familie zu gehen? Also vielleicht kannst du noch mal ein bisschen Beispiele finden.
Das hat auf der einen Seite was damit zu tun, dass die Kinder ihren eigenen Menschen haben, der ihre Belange auch betrachtet und vom Kind aus denkt, altersadäquat, aber eben auch loyal ist. Und die Kinder kommen oft in Loyalitätskonflikte. Das heißt, wenn der Mensch, der mit Papa und Mama spricht, auch gleichzeitig der ist, der mit mir auf den Spielplatz geht, kann ich mich da möglicherweise nicht öffnen, weil ich weiß ja nicht, was die sonst bequatschen, wenn die da ohne mich sind. Ja, und von daher das zu trennen. Und spannend fand ich es auch immer, wenn ich nur mit dem Kind befasst bin, dann kann ich dessen Perspektive viel, viel besser übernehmen und verstehen, als wenn ich noch die Perspektive der Eltern verstehen muss. Ich habe mich manchmal mit meinem Kollegen, haben wir uns regelmäßig in die Haare gekriegt, weil, weiß ich nicht, war vielleicht die Mutterversteherin, er war der Vaterversteher und dann haben wir noch jemanden, der für das Kind da war. Und dann haben wir diese Konflikte tatsächlich bei uns im Team gehabt. Dafür braucht man dann Supervision oder irgendwie ein gutes Miteinander. Und das war dann immer ganz klar, ich weiß jetzt, was zu Hause los ist, weil das empfinden wir gerade an der eigenen Person.
Ich war die StellvertreterInnen.
Sehr gut. Auch dazu gibt es eine Frage, die wirklich perfekt Anschluss daran nimmt. Welche Rolle spielt Supervision in der heilpädagogischen Familienhilfe, also im Blick auf uns selber? Und kann die heilpädagogische Familienhilfe besonders sensibel für Gegenübertragungen sein?
Ja, da hat jemand Ahnung.
Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht auch schon mal mit mir gesprochen oder so, weil diese Familienhilfeeinrichtung arbeitete natürlich nach einem Konzept der psychoanalytischen Pädagogik und auch da auf dieser Suppe bin ich dahergeschwommen, auch schon im teilstationären Bereich. Also wenn mir da einer von den Kindern ans Bein tritt, weiß ich, ich bin nicht persönlich gemeint. Ja, aber ich habe durchaus den Impuls zurückzutreten, die Gegenübertragung mach's aber nicht. Habe ich gelernt, ja. Aber dieses Gefühl in mir aufnehmen, damit kann ich arbeiten, spielt eine große Rolle. Und das muss ich ja irgendwo reflektieren. Und von daher denke ich, in den Familien zu sein, ein Stück weit von sich zu geben, das erfordert immer eine ganz hohe Reflexionskompetenz, aber eben auch die Möglichkeit, das zu reflektieren. Und wenn mein Arbeitgeber mir nicht diese Zeit zugesteht, zur Supervision zu gehen, um mich mit meinem Team auszutauschen oder auch für Fallbesprechungen, ich brauche nicht immer einen externen Supervisor, aber ich muss mich mit meinem Team absprechen und mit den Leuten, die das so erleben, vielleicht auch anders erleben als ich, aber auch darüber muss ein Austausch passieren. Das ist elementar wichtig. Ich finde sowieso im sozialen Bereich, wir müssen immer mal zur Seite treten und draufschauen können.
Vorletzte Frage aus dem Plenum, die ich auch extrem wichtig finde, hat die heilpädagogische Familienhilfe Grenzen? Also wo hören die vielen Möglichkeiten, in denen du ja auch gesprochen hast, wo hören die auf?
Ja, das ist so ein bisschen auch eigenes Empfinden, wie man sich da selber aufstellt. Ja, es gibt Leute, die sagen, ich arbeite grundsätzlich nicht im Zwangskontext. Ja, das würde ich jetzt für mich nicht propagieren, aber ich kann das verstehen, wenn jemand anders das sagt. Ja, es gibt Leute, die sagen, wir arbeiten nicht mit Familiensystemen, wo es Sexualstraftäter gibt. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Sachen, ja, wo es gewalttätige Familienmitglieder gibt, wo man sagt, da kann ich jetzt nicht hingehen. Ja, ich habe da Angst. Ich fühle mich in dieser Familie nicht wohl oder diese Familie ist auch nicht offen für mein Angebot. Und es geht nur darum, rauszukriegen, wie die mich am schnellsten wieder loswerden. Ja, und da muss ich gucken, das muss ich mir im Einzelfall angucken, möchte jemand die Hilfe überhaupt und bin ich imstande und kann ich das, mit diesem Personenkreis zu arbeiten. Und das muss man sich selber, ja, ich sage, jeder hat auch das Recht, Hilfe abzulehnen und wenn ich da nicht gewollt wäre, dann werde ich einen Teufel tun, auf Biegen und Brechen das zu versuchen.
Ja, wir haben ja ganz viele gute Fragen aus dem Plenum. Ich habe noch eine. Es geht zwar in der heilpädagogischen Familienhilfe um die Familien, diese Familien leben im Sozialraum. Inwiefern wird der Sozialraum in die Arbeit einbezogen?
Er spielt eine ganz große Rolle. Ich habe ja gesagt, wir sind auch bei uns in der Einrichtung und die ist nicht unbedingt im Sozialraum der Familien. Ja, aber von daher ist es auch wichtig, dass ich Zeit mit den Familien in ihrem Umfeld verbringe und es nutzt auch nichts. Ich meine, ich weiß, ich habe schon verstanden, Sozialraum ist nicht, dass ich zur nächstgelegenen Eisdiele gehe mit den Leuten, sondern auch die strukturellen Bedingungen eines Sozialraumes eben auch erkenne. Und wir haben in den Sozialräumen der Familien durchaus Leute, das sind jetzt keine professionellen Helfer. Ich auch immer davon spreche, dass wir ein Netzwerk brauchen für diese Familien. Ich muss auch die Therapeuten der Kinder kennen, wenn es da welche gibt. Aber ich muss auch die Nachbarn kennen und vielleicht die Freunde der Eltern. Oder gibt es Verwandte, ja, die möglicherweise da eine große Rolle spielen und auch hilfreich sind, ja, wenn die da sind. Und da kann ich mich sagen, die schließe ich alle aus. Und wenn ich vor Ort bin, dann nehme ich das auch alles auf und mit und gucke auch, was sie da für Möglichkeiten haben, die Familien. Ja, was gibt es da an Familienzentren, an Beratungsstellen, an Ärzten? ja, und diese Dinge. Wie komme ich da hin? Ja, Kinder müssen zum Arzt, solche Sachen. Ich muss die Busverbindung kennen.
Also auch eine Form, vielleicht auch die Ressourcen eben im Sozialraum mit zu benutzen, weil, glaube ich, ihr schon genug auch so zu tun habt als FamilienhelferInnen. Es ist ja das Stichwort Zuweiserqualität von dir gefallen in den Jugendämtern, die dafür sorgen, dass die richtigen Personen auch in den Familien arbeiten. Könnten hier denn auch die HeilpädagogInnen als Verfahrenslotsen fungieren?
Ja, ich freue mich schon drauf, wenn das überall Einzug hält, ja, dass wir da ja, die Professionalität der Heilpädagogik einfach noch mehr einbringen und nutzen können. Ich finde, wir sind immer relativ wenige und wir sind relativ leise. Ja? Und das ist meine Kritik auch oft, dass die Heilpädagogik oder die Kollegen und Kolleginnen sich oft nicht in dem darstellen, was sie eigentlich leisten können. Also ich muss gut darstellen können, dass ich eine Wirkung erzeugen kann und ich muss erzählen können, wie ich das mache. Und wenn ich mich hinstelle und sage, ich bin Heilpädagogin, ich bin so ganzheitlich, dann sagt mir jede Sozialpädagogin, das bin ich auch. Und da hat sie recht. Ja? Und, sondern ich muss sagen, wie mache ich das? Was habe ich mir dabei überlegt? Was habe ich in meinem Werkzeug- und Methodenkoffer? Und warum ist das für diese Familie oder für dieses Kind jetzt gerade gut? Und deswegen bin ich die Richtige. Und es gibt Fälle, da bin ich nicht die Richtige. Da freue ich mich, dass meine Sozialpädagogen-Kollegin das so wunderbar machen kann.
Also konkret die Dinge benennen und sich nicht hinter Worten auch verstecken. Muss ich an eine andere Podcast-Folge gerade denken. Es ist Zeit für A oder B, liebe Sandra. Du weißt, was auf dich zukommt. Du hast, glaube ich, schon ein paar Folgen gehört. Aber ja, ich sag's noch mal kurz. Wir werden dir immer zwei Sachen zur Auswahl stellen, wo du dich ganz schnell entscheiden musst und darfst für eine der beiden Dinge. Du hast einmal die Möglichkeit, einen Joker einzusetzen.
Also Telefon oder
zu
Publikum
passen
oder was?
Stimmt, wir können heute den Publikumsjoker sogar nutzen. Genau, du darfst einmal passen und wenn wir ganz nett sind, kriegst du danach sogar die Möglichkeit, bei einem Statement vielleicht die ein oder andere Frage zu erläutern nochmal, warum du dich so entschieden hast, wenn du den Druck empfindest, es
ihr seid krass.
Zu rechtfertigen.
Okay.
Ja, wir sind total krass. Philipp, was hast du für Sandra?
Sandra, du hast es ja vorhin schon ein bisschen gerahmt. Jetzt hole ich so weit aus, darfst du ja gar nicht. Du musst dich ja nur entscheiden. Aber Pädagogik oder Therapie?
Pädagogik.
Mhm. Ich würde da gerne fast anschließen und fragen, Erziehung oder Bildung?
Bildung.
Bist du lieber in deiner heilpädagogischen Praxis oder gibst du lieber Fortbildungen?
Boah. Das ist wie Berge, Meer und Wald oder so, ne?
Kommt also, auch noch.
Da ist
und schlimmer.
Das ist jetzt echt eine schwierige Frage und die kann ich, also da muss ich passen.
Also du nimmst den Joker.
Ja.
Gut, der ist weg.
Ich habe euch gesagt, ich kenne Sandra.
Dann würde ich gerne von dir wissen, in deinem Selbstverständnis, machst du heilpädagogische Familienhilfe als Parteinahme oder als Selbstbestimmungsförderung?
Manchmal ist es auch Anwaltschaft.
A oder B?
Na, dann wäre es Parteinahme. Ne?
Mhm. Und wieder schließt meine so ein bisschen an. Ich überspitze das vielleicht noch. In der Arbeit neutrale Haltung oder politischer Auftrag?
Ihr habt jetzt keine Stoppuhr oder sowas laufen, ne?
Nee.
Ich denke neutrale Haltung. Hast du gerade verzweifelt gesäuft?
Ja, weil du mir so leid tust und jetzt dachte ich mir, jetzt mache ich es leichter. Snowboarden oder Skifahren?
Skifahren.
Tja.
Auch wenn die Antwort vielleicht nahe liegt, Meer oder Berge?
Meer.
Okay.
Und Wald.
Ich glaube, wir haben jetzt dann die letzte.
Die letzte, genau, aber ist so mit eigentlich die strittigste. Ja. Mayo oder Ketchup?
Ketchup.
Oh.
Und Pommes-Schranke.
Genau, jetzt haben wir am Ende noch die Möglichkeit, ein Abschlussstatement zu geben. Manche waren so aufgewühlt von den A- und B-Fragen, dass sie noch was zu den A- und B-Fragen ergänzen wollten. Das könntest du natürlich jetzt auch machen, aber ich glaube, du bist ganz zufrieden mit deinen Antworten. Hast du was, was du abschließend noch sagen willst, vielleicht den Zuhörern noch mitteilen willst und nochmal einen Strich drunter machen willst?
Also ich bin unglaublich überrascht, dass Sie alle hier noch sitzen. Es ist ja jetzt schon spät und denke, wow, toll, ja, dass Sie sich dafür auch so interessieren. Und dass ich so eine kleine Plattform bekommen habe, nochmal was über die heilpädagogische Familienhilfe zu sagen, das finde ich sehr schön. Und dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Ja. Und und eigentlich sagen möchte ich nicht. Ich bin jetzt froh, dass es rum ist. Ich habe den ganzen Tag gesprochen, habe ich das Gefühl. Ja. Und werde jetzt auch einfach mal die Klappe halten heute Abend, glaube ich.
Ja, also so ganz entlassen bist du noch nicht. Denn am Ende jeder Folge fragen wir unsere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen immer nach einer Empfehlung für unsere Zuhörenden. Und zwar bist du da ganz frei. Es geht um etwas, was dich in der letzten Zeit berührt hat. Ob das ein Buch ist, ein Musikstück, ein Theaterstück. Etwas, von dem du überzeugt bist, dass es gut ist, wenn du es teilst.
Ein Film.
Ein Film, genau.
Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich im Moment gefühlt rund um die Uhr arbeite und überhaupt nichts rechts und links mehr sehe. Ich habe schon lange kein gutes Buch mehr gelesen und bin so am Überlegen. Musik ist immer toll, aber das, was ich höre, ist auch schon älter. Das ist jetzt nichts Neues, was ich empfehlen kann.
Das macht gar nichts.
Das macht nichts.
Das macht nichts?
Nein.
ich hör ja gerne Rock. Und ich hätte gerne mal die Foo Fighters live gesehen. Mhm. Und was mich berührt hat, war das Versterben des Schlagzeugers im letzten Jahr. Mhm. Ja, und da lief natürlich viel im Radio. Und da gab es eine Benefizveranstaltung mit ganz vielen, oder so eine Gedenkveranstaltung. Und da mal reinzuhören, ja, in diese, es war letztendlich eine musikalische Beisetzung. Und das hat mich sehr berührt. Das fand ich sehr schön, die vielen Musiker. Mhm.
Schön, danke.
Foo Fighters, ja.
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Sandra. Jetzt bist du tatsächlich entlassen. Wir sagen ein herzliches Dankeschön für dieses sehr anregende Gespräch zur heilpädagogischen Familienhilfe. Und ja, wir sind nun zum Ende unserer heutigen Folge und damit auch zum Ende der ersten Staffel von Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast, gekommen. Danke bis hierhin fürs Zuhören und Feedback geben. Und bitte, bitte gebt uns weiterhin Feedback, gern zur ersten Staffel, Kritik, Anregungen oder auch Ideen für die zweite Staffel. Denn es wird eine zweite Staffel auch geben. Also wenn ihr da Ideen habt für Themen oder für Gäste, Gästinnen, dann auch sehr gerne, und zwar über E-Mail am besten und an podcast@bhponline.de. Und jetzt dürft ihr nochmal Lärm machen, also nochmal Mikro 1 bitte.
Vielen Dank.
Danke.